NDR Info. Das Forum.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Studio ist Susanne Gommert. Das Forum heute mit der Sendung Die EU ohne Großbritannien. Welche Folgen hat die Brexit-Entscheidung für Europa, für Deutschland und natürlich für Großbritannien? Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Mit dabei sind unsere Korrespondenten in Brüssel und Berlin, Ralf Siener und Christoph Prössel und Stefanie Pieper in London. Was bisher geschah, kurz zusammengefasst, die Mehrheit der Briten hat sich für den Ausstieg aus der Europäischen Union entschieden. Eine erste Konsequenz aus diesem Ausgang des Referendums vom vergangenen Donnerstag ist sehr schnell erfolgt. Premierminister David Cameron hat seinen Rücktritt erklärt. Er will sein Amt im Herbst an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben und der oder die soll dann die Verhandlungen mit Brüssel führen. Die Reaktionen in den anderen EU-Ländern schwanken immer noch zwischen Fassungslosigkeit, Bedauern und Entsetzen. Viele Beobachter bezeichneten den Donnerstag vergangener Woche wahlweise als schwarzen Tag für Europa, als schwarzen Tag in der britischen Geschichte oder als politisches Erdbeben mit ungewissen Folgen. Und ich glaube, zumindest auf die ungewissen Folgen werden wir uns hier heute Abend einigen können. Inzwischen hat sich der erste Schock ein bisschen gelöst, aber die Fragen bleiben. Wie ist die Stimmung im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Kontinent? Welche Folgen hat diese Entscheidung für die verbleibenden 27 EU-Mitgliedsländer und für die Briten? Und wer muss jetzt eigentlich was tun und wie, um den Austrittsprozess in Gang zu setzen? Und wie geht es weiter in Schottland und Nordirland? Zunächst aber mal eine Frage an Stefanie Pieper in London. Heute Nachmittag ist ja zum ersten Mal nach der Abstimmung das Unterhaus wieder zusammengetreten. Das ist ja jetzt eine ungewöhnliche Konstellation. Premierminister Cameron ist zurückgetreten. Labour-Chef Jeremy Corbyn ist in Bedrängnis. Gut ein Dutzend führender Labour-Politiker hat ja das Schattenkabinett seit gestern Morgen verlassen. Was für einen Eindruck haben Sie vom Unterhaus heute Nachmittag gewonnen? Es herrscht da das blanke Chaos.
Auch das Chaos würde ich jetzt nicht sagen, dass das im Unterhaus herrscht, aber es ist natürlich eine sehr interessante, auch eine sehr lebhafte, auch eine skurrile Debatte gewesen, weil wir ja wissen, dass 3 von 4 Abgeordneten des Unterhauses, also verschiedener Parteien, dafür waren, dass Großbritannien in der EU bleibt. Und jetzt sehen sie sich eben mit dem Votum des britischen Volkes in diesem Referendum konfrontiert, das nun mit einer Mehrheit von 52% gesagt hat, wir wollen aber raus. Und das richtet sich natürlich auch an die Volksvertreter, als Auftrag, das jetzt umzusetzen. Und David Cameron hat im Unterhaus gesagt, es gilt zu respektieren, wie die Briten entschieden haben. Wir müssen das jetzt umsetzen, so schwer es mir persönlich oder auch anderen hier im Haus vielleicht fallen mag. Aber es gilt, ja, das zu respektieren und nun danach zu handeln. Und er ist auch dem Eindruck entgegengetreten, dass nun die Chance besteht, in einem zweiten Referendum das alles wieder rückgängig zu machen. Sondern er hat gesagt, es gibt dieses Referendum und jetzt hat das britische Volk seinen Willen geäußert und nun müssen wir uns daran halten.
Erste Ideen und erste Vorschläge für ein zweites Referendum gibt es ja schon. Es läuft ja im Internet schon eine Petition und als ich das letzte Mal guckte, hatten glaube ich schon über 3 Millionen Menschen oder 3 Millionen Briten sich dafür ausgesprochen, ein zweites Referendum abzuhalten, aber das scheint doch mehr eine Wunschvorstellung, eine fromme Vorstellung zu sein.
Ja, in der Tat. Und man darf auch nicht vergessen, diese Petition wurde ja schon Ende Mai gestartet und zwar von jemandem, der für den Brexit ist. Und nun hat es sich also komplett gedreht. Nun haben einige Brexit-Gegner gemerkt, da läuft ja diese Petition, dann unterzeichnen wir die doch alle schnell nochmal und versuchen eben es hinzukriegen, auf diesem Weg ein zweites Referendum zu erreichen. Es ist so, wenn eine solche Petition mehr als 100.000 Unterschriften hat und das hat sie zweifelsohne, auch echte Unterschriften von echten Briten, da waren ja auch so ein paar merkwürdige dabei, sage ich mal, dann muss zumindest der zuständige Petitionsausschuss im Parlament das auf die Agenda nehmen und entscheiden, ob es im Parlament dann diskutiert wird. Dazu kann es durchaus kommen, aber danach wird es dann kein Votum geben, das hat keine rechtlichen Konsequenzen. Also insofern sehe ich persönlich, und Downing Street, eine Regierungssprecherin, hat das nochmal erklärt, es für sehr unwahrscheinlich an, dass es zu einem zweiten Referendum kommt.
Das heißt, wir bleiben bei dem vom vergangenen Donnerstag und auch bei dem Ergebnis, das es gebracht hat. Über die Umsetzung des Abstimmungsergebnisses und die Rolle des Unterhauses dabei kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich wollte jetzt gerne erstmal von Ralf Siener in Brüssel wissen. Boris Johnson, der Wortführer der Pro-Brexit-Kampagne, findet ja, es bestehe keine große Eile für das Vereinigte Königreich, den Austritt aus der EU jetzt in Gang zu setzen. Das sieht man in der EU, in Brüssel aber völlig anders, oder?
Das sieht man tendenziell in der Tat sehr anders, vor allen Dingen im EU-Parlament. Martin Schulz, der Parlamentspräsident, hat ganz klar gemacht, also wir fordern einen sofortigen Beginn der Verhandlungen und das will das Parlament auch morgen in einer Resolution nochmal beschließen. Das ist der Tenor natürlich auch bei Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten. Wenngleich allen klar ist, man kann morgen beim Abendessen hier in Brüssel, beim Gipfelabendessen, Cameron natürlich nicht die Pistole auf die Brust setzen, das würde auch wenig bringen und ultimativ fordern, du musst jetzt sofort Artikel 50, also das berühmte Austrittsverfahren, in Gang setzen. Also insofern fordert man natürlich Eile, aber einem ist klar, das wird noch dauern. Es bedarf erst eines neuen Premiers und dann muss eine neue Regierung sozusagen ein Modus vivendi finden, wie man mit dem Brexit umgeht, lässt man abstimmen, im Unterhaus lässt man nicht abstimmen. Also das wird noch dauern und es ist völlig klar, bei diesem Gipfel morgen und übermorgen wird da überhaupt nichts Entscheidendes passieren.
Sie haben den Artikel 50 eben schon kurz erwähnt, Ralf Siener. Ich habe manchmal den Eindruck, dass eine große Unklarheit darüber besteht, was eigentlich der Artikel 50 genau besagt. Das scheint eine Unklarheit zu sein, die sich bis in die konservative Partei in Großbritannien erstreckt. Könnten Sie uns das kurz erläutern?
Ja, es ist eine bewusste Unklarheit in diesem Artikel 50 des Lissabon-Vertrages 2007 geschrieben. Der enthält nämlich nur 240 Worte und er sagt im Grunde genommen nur, dass ein EU-Land austreten darf. Und es muss diesen Austritt bekannt geben, nämlich beim Europäischen Rat. Und sobald es diesen Austritt bekannt gegeben hat, beginnen Verhandlungen, Scheidungsverhandlungen, wenn man so will. Und die dauern 2 Jahre, wenn sie denn nicht verlängert werden, mit dem Willen aller Beteiligten. Und nach 2 Jahren ist dann dieses Scheidungsverfahren beendet oder der Scheidungskandidat kippt sozusagen einfach aus der EU raus. Interessant ist, was dieser Artikel 50 nicht sagt. Er sagt nicht, wann im Fall eines Referendums sozusagen der Europäische Rat informiert werden muss nach Referendumsende. Das lässt er bewusst offen. Also dieser Artikel 50 besteht aus vielen offenen Stellen. Man hat es auch ganz bewusst gemacht, damit die Politik sozusagen aktiv werden kann. Der Artikel 50 ist im Grunde genommen nur ein grober Rahmen.
Das heißt, David Cameron ist sozusagen völlig im Recht, wenn er jetzt sagt, er wartet erstmal eine Übergangsphase ab und wartet, bis sich dann die neue Regierung und der neue Regierungschef in London etabliert hat und überlässt das Ganze dann seinem Nachfolger. Das ist eigentlich, was das Prozedere angeht, ist das eigentlich korrekt, wenn vielleicht auch nicht politisch gewünscht.
Genau. Also das ist überhaupt nicht gesagt, innerhalb welchen Zeitraums man da Meldung machen muss. Und es gibt auch kein Druckmittel jetzt für die EU-Kommission oder für den Europäischen Rat, da sozusagen Großbritannien zu erpressen nach dem Motto, wenn du nicht, dann machen wir so oder so. Im Grunde genommen ist man da völlig in britischer Hand. Im Grunde muss das britische Vorgehen nur im Einklang mit den dortigen politischen Spielregeln stehen. Mehr sagt dieser Artikel 50 im EU-Vertrag nicht aus, bewusst offen gestaltet, bewusst kurz gehalten, also mit 240 Worten, auch ohne Schachtelsätze, ohne Untergliederung, im Grunde sehr, sehr einfach. Es ist jetzt in der Tat die Politik gefragt.
Ja, und die politischen Gespräche laufen ja schon, sind am Wochenende schon gelaufen und nicht zuletzt heute auch in Berlin hat es ja diverse Gesprächsrunden gegeben. Kanzlerin Angela Merkel hat am Nachmittag Gespräche mit dem französischen Präsidenten Hollande und dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi geführt und kurz vorher war auch schon EU-Ratspräsident Donald Tusk in Berlin. Werden die denn jetzt in Sachen Brexit an einem Strang ziehen, Christoph Prössel?
Ja, es sieht danach aus, wobei es schon auch Differenzen gab, die heute deutlich zutage getreten sind. Also Bundeskanzlerin Merkel hat nochmal deutlich gemacht, etwas formaljuristisch klang das. Jetzt müsste erstmal der Antrag gestellt werden, dann könnten die Verhandlungen aufgenommen werden. Es soll keine Position vorher formuliert werden, keine europäische, auch inoffiziell nicht. Aus meiner Sicht hat das den Hintergrund, dass Bundeskanzlerin Merkel den Briten jetzt Zeit lassen will und vor allem auch keine überhasste Entscheidungen sehen möchte. Am Wochenende war Sonnen immer wieder das Wort der Stunde, als dann der Unterschied zum Koalitionspartner SPD, der lieber etwas schneller handeln würde, zutage trat, hat man sich heute in der Koalition auf das Wort die Hängepartie vermeiden geeinigt. Also es soll irgendwie schnell gehen, aber auch nicht zu schnell. Und das eben vor dem Hintergrund, dass es auch deutsche Interessen gibt bei dem Prozess, der da gestartet wird, dass man sich also auch überlegen muss, wie sieht denn die deutsche Position aus? Wie kann man zum Beispiel deutsche Unternehmen da möglichst noch schützen? Muss es wirklich der große Brexit sein, der dann da stattfindet? Oder kann man vielleicht auch sowas wie einen Brexit-Light formulieren, wo noch ein Binnenmarkt wie auch immer geartet aussieht? Wobei das heute hier in dieser Dreierrunde jetzt, 18:30 war die Pressekonferenz heute Abend, erstmal in dem Detail noch keine Rolle gespielt hat.
Ja, ich glaube, es sind sich alle Seiten einig, also jedenfalls alle Seiten auf dem europäischen Kontinent, dass es vor der Erklärung von oder vor dem Ziehen von Artikel 50 keine informellen Gespräche geben soll. Das hatten sich ja einige der Gesprächspartner in London inzwischen gewünscht.
Ja, das ist richtig. Also derartige inoffizielle Positionen soll es nicht geben. Ich kann das kaum glauben. Ich halte diese Situation für so brisant und so wichtig, dass ich als Regierungschef zumindest mir Positionen hinlegen würde für dann die folgenden Gespräche im Kreise der europäischen Staats- und Regierungschefs. Was dann hier am Nachmittag, am späten Nachmittag und eben auch in der Pressekonferenz eben auch noch deutlich geworden ist, dass es eben schon viele Gedanken dazu gibt, wie man denn diese Europäische Union jetzt so gestalten kann, dass die 27 anderen stärker zusammenwachsen, dass es keine Fliehkräfte gibt, wie Bundeskanzlerin Merkel sagte. Und da ist man dann auch ein bisschen inhaltlich schon geworden.
Ja, wir haben das schon erwähnt, dass niemand London zwingen kann, diesen Prozess in Gang zu setzen. Darauf hat der Finanzminister George Osborne hingewiesen. Heute Morgen schon, der meinte auch, die britische Regierung werde das Verfahren nach Artikel 50 eben erst dann auslösen, wenn sie klare Vorstellungen sich selber gemacht hat über den weiteren Weg, den sie eingeschlagen hat. Das erweckt den Eindruck, dass man sich vor dem Referendum vielleicht gar nicht so konkrete Gedanken gemacht hat, Stefanie Pieper. Kann das sein? Gibt es keinen wirklichen Plan für den Brexit?
Ja, in der Tat, diesen Eindruck habe ich auch. Und zwar, glaube ich, aus zwei Gründen. Zum einen haben viele im Brexit-Lager, auch Boris Johnson zum Beispiel, der ja großer Brexit-Frontmann war, nicht wirklich geglaubt bis zuletzt, dass sie dieses Referendum gewinnen. Also, dass sich die Mehrheit der Briten tatsächlich dafür entscheidet, rauszugehen aus der EU. Und zum anderen sind sie, glaube ich, auch davon überrascht worden, dass David Cameron am Freitag eben sehr früh, am Morgen gleich angekündigt hat, dass er gehen wird. Ich glaube, Boris Johnson und andere hatten doch gehofft, dass sie Cameron noch überzeugen können, vielleicht noch ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr weiterzumachen. Und so ist es aber nun nicht gekommen. Und nun ist in der Tat die Frage, wie geht es weiter? Die Leute aus dem Brexit-Lager haben mit sehr unterschiedlichen Stimmen vor diesem Referendum gesprochen, welches Modell für Großbritannien sie sich eigentlich vorstellen, dann in den Beziehungen mit der EU. Wollen sie eine Art Norwegen sein? Wollen sie eine Art Schweden sein? Eine Art Schweiz sein? Wollen sie eine Art Kanada sein? Also da ging es munter durcheinander. Auch die Frage, wollen wir eigentlich noch im europäischen Binnenmarkt sein, ja oder nein? Da hieß es vorher eher nein. Jetzt heißt es von Boris Johnson heute eher vielleicht doch und dann auch mit Arbeitnehmerfreizügigkeit. Also da ist wirklich noch vieles unklar. Das Kabinett Cameron hat heute immerhin beschlossen, dass jetzt eine Brexit-Einheit der Regierung eingerichtet wird. Also da setzen sich dann Beamte verschiedener Ministerien zusammen, um schon mal vorzubereiten jetzt, wie das mit dem EU-Abschied weitergehen könnte, bevor dann eben eine neue Regierung, ein neuer Premierminister formal diesen Artikel 50 zieht und in Brüssel eben offiziell anmeldet, so jetzt wollen wir tatsächlich rausgehen.
Und sollen denn alle wichtigen Gruppen daran beteiligt sein, also die Schotten und die Waliser zum Beispiel oder die Labour Party?
Also David Cameron hat heute im Unterhaus gesagt, dass die Regionalregierungen in Schottland, in Wales, auch in Nordirland in diese Gespräche eingebunden werden sollen. Wie das dann konkret aussieht, muss man sicherlich mal sehen, ob sie nur in die innerbritischen Gespräche eingebunden werden sollen oder so wie das ja die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon fordert, dass sie auch direkt mit den EU-Institutionen und mit den anderen EU-Mitgliedstaaten auslotet, was gerade im Fall Schottland zu tun ist, zu verhindern. verhindern, dass Schottland aus der EU herausgezerrt wird, wie sie es sagt. Die Einbindung der Opposition, davon war jetzt noch nicht die Rede. Eine Abgeordnete der Labour Party hat aber vorhin im Parlament auch gefordert, dass es doch einen gemeinsamen Ausschuss beider Häuser, also des Oberhauses und des Unterhauses, geben sollte und auch über die Parteigrenzen hinweg, um jetzt auszuloten, was alles auf die Briten zukommt. Aber auch das wird sich eine neue Regierung dann sicherlich überlegen, wie sie das Ganze, diese Austrittsverhandlungen, gestaltet und organisiert.
Ja, die Briten gelten ja insgesamt nicht unbedingt als große Pro-Europäer. Ich finde, das merkt man unter anderem daran, dass in den Zeitungen ja immer noch viel vom Common Market die Rede ist, also vom gemeinsamen Markt. Sehen sich denn die Briten eher als Mitglied in einem Wirtschaftsverbund als in einer Staatengemeinschaft? War die Brexit-Kampagne deswegen so erfolgreich?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch ein Missverständnis, was vielleicht in Kontinentaleuropa, will ich mal sagen, herrschte, darüber, welche Beziehung oder welches Verständnis die Briten von der EU haben. Die Briten haben das von Beginn an eher als eine Wirtschaftsgemeinschaft, eine Handelsgemeinschaft gesehen, wo man eben ohne Tarife, ohne Zölle möglichst einfach Waren von A nach B innerhalb der EU transportieren kann. Und diesen großen politischen Überbau, den gerade Deutschland und Frankreich auch nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem europäischen Projekt gesehen haben, der hat den Briten, die ja auch später dazugekommen sind, die die Spielregeln am Anfang nicht mitbestimmt haben, eigentlich nie so richtig gepasst. Deshalb machen sie beim Euro nicht mit, deshalb sind sie beim Schengen-Raum nicht dabei, deshalb haben sie andere Sonderrechte, andere Extrawürste in der EU. Und nun hat sich eben gezeigt, dass eine Mehrheit der Briten sogar sagt, wir wollen ganz raus.
Ja, das ist ja in den Ländern der Europäischen Union, in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich auch aufgenommen worden. Ralf Siener in Brüssel, macht man sich denn jetzt in Brüssel Sorgen, dass das Beispiel Londons auch in anderen Ländern Schule machen könnte?
Ja, das ist sicherlich so. Und es gibt ja durchaus Bestrebungen in den Niederlanden, Nexit und in vielen anderen Ländern, Frankreich, Le Pen, Marine Le Pen vom Front National setzt ja sehr stark auf diese Karte. Aber auch in osteuropäischen Ländern sind diese Tendenzen da, in Dänemark. Und deswegen sagt man ja, wir müssen jetzt hier ganz hart agieren und wir müssen klare Kante zeigen, damit nicht andere auf die Idee kommen, das Ganze nachzumachen. Und im gewissen Sinne herrscht eine gewisse Freude auch darüber, dass diese Brexit-Geschichte massive Auswirkungen an den Märkten zeigt, das britische Pfund massiv geschwächt ist, der DAX runter, der Euro runter, also viele Auswirkungen. Man hofft sozusagen auf die Abschreckungswirkung. Aber gleichzeitig ist natürlich auch ganz klar, dass man mit Großbritannien, mit dieser zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, der fünftgrößten der Welt, natürlich weiter kooperieren muss und sollte und schon im eigenen Interesse und von daher dieses ganze pädagogisch harte Auftreten natürlich auch seine Grenzen hat.
Ja, die Europäische Union wird ja kaum nach einem Ausstieg Großbritanniens so weitermachen können wie bisher, also außer dann natürlich nur mit 27 statt mit 28 Mitgliedsländern, dass die EU Reformen anpacken muss. Darüber ist ja schon viel gesprochen und geschrieben worden und das wird ja auch schon ganz lange darüber gesprochen und geschrieben. Nur passiert ist, glaube ich, bisher wenig. Vielleicht sind die Menschen deswegen auch ein bisschen EU-müde und zwar nicht nur in Großbritannien.
Ja, viele merken natürlich, dass die EU, so wie sie sich derzeit präsentiert, zu Reformen praktisch nicht in der Lage ist. Man hat keinen gemeinsamen Kern, man hat im Grunde genommen keine Übereinstimmung in irgendetwas. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Es gibt jetzt hier die Fraktion derer, die sagen, wir brauchen mehr Europa. Juncker gehört dazu, Guy Verhofstadt von den Liberalen gehört dazu, viele andere auch, die sagen, jetzt erst recht, jetzt der Euro für alle. Nicht nur für 19. Und jetzt die Flüchtlingssolidarität für alle. Quoten müssen her. Der Euro muss her. Es muss weniger nationale Souveränität geben. Es muss mehr europäische Kompetenz geben, damit wir schneller aktionsfähig sind. Weg mit der Subsidiarität. Hin zu einer starken europäischen Zentralregierung, damit schnell im Grunde genommen Beschlüsse umgesetzt werden. Aber das ist das Gegenteil von dem, was die Menschen in vielen Ländern wollen. Sie wollen nicht mehr Europa, sondern sie wollen eine starke nationale Souveränität. Und da beißt sich das Ganze. Und ich sehe im Moment überhaupt keine Reform, die wirklich greifbar wäre und politisch vermittelbar an die Europäer. Und das ist das ganz große Problem. Das, was nötig wäre, diese genannte Solidarität, die schnellen Beschlüsse würden bedeuten, dass die Nationalstaaten an Souveränität abgeben. Aber das ist im Moment politisch überhaupt nicht gewollt.
Das würde wahrscheinlich die Menschen in vielen Ländern einfach überstrapazieren.
Das würde die Menschen überstrapazieren, in der Tat. Und insofern ist der Reformspielraum der EU sehr gering. Es geht ja bis zu dem Punkt, dass im Grunde genommen die EU sich selber zur Witzfigur macht. Und das merken die Menschen ja auch. Die EU hat sich Verträge gegeben. Darin steht, dass Verschuldung ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf. Aber man sieht ja, dass Frankreich seit Jahren das Maastricht-Kriterium mit Füßen treten kann. Also jeder Parksünder wird schärfer verfolgt als derjenige, der das Maastricht-Kriterium völlig ignoriert, Spanien ignoriert. Und die Kommission sagt, ja gut, da waren jetzt gerade Wahlen oder sind gerade Wahlen, da müssen wir das halt mal eben ignorieren. In Portugal wird es ignoriert, es wird überall ignoriert. Das heißt, die EU verrät ihre eigenen Prinzipien am laufenden Band. Das Schengen-Abkommen wird ausgehebelt, wenn die Flüchtlingssituation es erfordert. Das Maastricht-Kriterium wird ausgehebelt, wenn es die Konjunktursituation erfordert oder auch einfach, weil man es halt so gewohnt ist, nicht ernst zu nehmen. Und wenn die EU im Grunde genommen sich weiter zu dieser Witzfigur macht, dann kann sie nicht attraktiv werden. Sie braucht eine gewisse Härte im Durchsetzen eigener Prinzipien, aber zu dieser Härte ist sie nicht fähig.
Christoph Prössl in Berlin, die Reformbedürftigkeit der EU ist ja eigentlich auch in Deutschland immer schon Thema gewesen. Die Rolle Deutschlands wird sich ja innerhalb der EU wird sich ja verändern, wenn Großbritannien dann, nachdem dieser ganze Prozess durchlaufen ist, wenn Großbritannien dann nicht mehr dazu gehört. Wird das positiv gesehen in Berlin oder hat man vielleicht auch ein bisschen Bedenken davor?
Ich glaube, da ist Berlin selber noch ein wenig im Findungsprozess, wo denn die Rolle Deutschlands hingehen wird. Und es gibt da im Grunde zwei Lager, zwei Ansichten. Die eine Position ist, da geht jetzt ein wichtiger Verbündeter verloren. Das schwächt die deutsche Position. Wenn Großbritannien weg ist, dann fehlt ein Land, mit dem man sehr oft Gemeinsamkeiten hatte und diese auch auf dem europäischen Parkett durchsetzen konnte. Und die andere Position ist, da geht jetzt ein Land und deswegen ist Deutschland noch stärker, weil es eben innerhalb dieses Kreises der 27 dann eine noch herausragendere Position hat. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, welche dieser beiden Versionen sich am Ende durchsetzen wird. Ich glaube aber, dass sich schon an vielen Punkten in den vergangenen Jahren angedeutet hat, wie kraftvoll, wie machtvoll Deutschland ist. Ich erinnere einfach nur an die Austeritätspolitik, die gerade im Süden Europas ja sehr stark kritisiert worden ist. Ich erinnere an eine zunehmende Bedeutung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland hat in den vergangenen Jahren im Inneren eine Debatte geführt rund um Deutschlands Rolle in der Welt, hat sich stärker engagiert, hat jetzt auch angekündigt, die Verteidigungsausgaben anzuheben vor dem NATO-Gipfel in Warschau. Und das spiegelt sich natürlich auch in zahlreichen Auslandseinsätzen wider. Was heute sehr interessant war, ist, dass es auch eine Erklärung der drei, Hollande, Renzi und Merkel, gegeben hat, darüber, was man denn jetzt ändern muss. Und das knüpft so ein bisschen an das an, was Ralf Siener gerade schon gesagt hat. Weil wenn ich diese Erklärung von heute lese, dann habe ich das Gefühl, hoppla, das ist alles mehr Europa und das sind alles Sachen, die wir alle schon diskutiert haben in den vergangenen Jahren, als die Jugendarbeitslosigkeit in Europa deutlich geworden ist, gerade die südlichen Länder viele Investitionen gefordert haben. Da heißt es nämlich zum Beispiel, Europa wird nur dann erfolgreich sein, wenn es seinen jungen Menschen Hoffnung gibt. Und da befürchte ich, dass es eine Debatte gibt, wieder an den alten Konfliktlinien, also zwischen Ländern wie Frankreich und Deutschland, eben darum, wie sozial muss dieses Europa sein. Und ich bin mir eben auch nicht so ganz sicher, ob das der Weg ist, der Europa attraktiver macht oder ob es nicht viele andere Fragen sind, die Ralf Siener eben angesprochen hat. Oder aber eben auch so Punkte wie Legitimation. Wer regiert uns da eigentlich? Wähle ich das Europaparlament und warum die Kommission nicht etc. etc.?
Das war ja heute nach den Gesprächen, die Kanzlerin Merkel mit Hollande und mit Renzi geführt hat, auch die Rede von neuen Impulsen, die ausgehen sollten, ja wohl auch vom Gipfel, der morgen und übermorgen stattfindet. Ich will das nicht zu pädagogisch anlegen, aber kann man den Brexit vielleicht auch als Chance für den EU-Reformprozess sehen, der ja eigentlich zwar oft beschworen ist, worden ist, aber nicht so richtig in Gang gekommen bisher?
Theoretisch ja.
Wir sind uns einig.
Ja. Brüssel und Berlin melden Einigkeit. Gut.
Ja, also wenn ich das kurz sagen darf, in der Tat, Sie haben völlig recht, im Grunde genommen ist es der Warnschuss vor dem Bug und eigentlich müssten sich jetzt alle Verbliebenen zusammensetzen und sagen, jetzt müssen wir aber endlich ernst machen. Aber die Widersprüche sind so groß, dass ich da relativ skeptisch bin. Und ich finde es ganz interessant, dass auch ja die EU-Institutionen sich nicht einig sind. Also wenn ich auf der einen Seite Jean-Claude Juncker sehe, den passionierten Europäer, der mehr Europa möchte und eben den Euro für alle und die Eurozone deckungsgleich mit der EU haben möchte und auf der anderen Seite den Ratspräsidenten Donald Tusk, der sehr viel vorsichtiger agiert, übrigens auch in der Flüchtlingsfrage sehr viel zurückhaltender, dann gibt es auch innerhalb der EU-Institutionen eine deutlich unterschiedliche Akzentuierung. Und es grassierte hier in Brüssel das Gerücht, dass Juncker gar nicht am morgigen Gipfel teilnehmen würde und übermorgen, das ist wohl Unfug, aber in der Tat ist es so, dass mehr und mehr Donald Tusk, also ich sag mal der Realo unter den drei Präsidenten hier in Brüssel, die ja sozusagen die Fäden an sie, die Fäden der Vermittlung.
Ja, das heißt, er kann seine oder er hat seine Rolle gestärkt durch diese Entwicklung.
Er hat seine Rolle gestärkt. Er hatte ja schon während der Flüchtlingskrise gewarnt, dass sozusagen die Aufnahmefähigkeit begrenzt ist. Er hatte auch, was die fixen Quoten für die osteuropäischen Länder angeht, immer wieder gesagt, Freunde, macht es euch da nicht so einfach von der Kommission. Also er ist sicherlich eine Art Gegenspieler von Juncker und diese Opposition ist noch gestärkt worden. Und das wird ganz spannend zu sehen sein jetzt in den nächsten Tagen, wie sich das weiterentwickelt.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf das Prozedere eingehen, das jetzt in Gang gesetzt werden muss, und zwar auf die britische Seite sozusagen. Es ist ja so, dass das Unterhaus jetzt Vorschlägen und Gesetzen zustimmen muss. Und das Unterhaus müsste eigentlich auch das Gesetz von 1973, mit dem Großbritannien der EU beigetreten ist, erstmal zurücknehmen. Stephanie Pieper in London, wird das reibungslos ablaufen? Wird das alles mehr oder weniger friedlich durchs Parlament gehen?
Das ist ganz schwer jetzt zu sagen. In der Tat, das wird eine ganze Reihe von Gesetzen, womöglich Dutzende oder Hunderte geben müssen, die das britische Parlament in den nächsten Jahren dann verabschieden muss, um eben die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU wieder auseinanderzuklamüsern, sage ich mal. Man muss ja 40 Jahre praktisch noch mal Revue passieren lassen und sich überlegen, welche Gesetze behalten wir, verändern wir aber, ergänzen wir, welche Gesetze wollen wir nicht mehr haben. Also das wird noch ein sehr aufwendiger Prozess. Und das eben bei einem Parlament, das zumindest in der jetzigen Zusammensetzung ganz überwiegend eigentlich der Ansicht war, es wäre besser drin zu bleiben in der EU. Also viele werden da gegen ihr Gewissen stimmen müssen in den kommenden Jahren. Andererseits wäre es, denke ich, für viele Abgeordnete auch politischer Selbstmord, wenn sie sich dem Willen des britischen Volkes widersetzen. Denn auch in vielen Wahlkreisen, gerade in England, ist es eben so gewesen, dass sich eine Mehrheit für den Brexit ausgesprochen hat. Und dann fällt es den Abgeordneten aus den jeweiligen Regionen sicherlich auch schwer, dann zu sagen, jetzt entscheide ich aber doch anders. Also es wird sicher sehr darauf ankommen, wie dann die Austrittsverhandlungen laufen, welchen Deal man findet, was den Binnenmarkt angeht, was Arbeitnehmerfreizügigkeit angeht. Und dann kommt ja auch noch die ganze Frage Schottland dazu. Also die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, die ja eine sehr kluge Machtfrau ist, die droht ja nicht nur damit, dass es ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum gibt, sondern auch damit, dass das schottische Parlament vielleicht mit einem Veto versuchen könnte, den Brexit noch zu blockieren. Da streiten sich nun die Verfassungsrechtler hier auf der Insel, ob das überhaupt möglich ist, ob das schottische Parlament diese Kompetenz tatsächlich hat oder nicht. Vielleicht würde es sich auch erledigen, wenn es den Schotten gelänge, tatsächlich innerhalb dieser Austrittsverhandlungen ein zweites Referendum zu machen, sich dann für unabhängig zu erklären und dann in der EU zu bleiben oder ziemlich schnell wieder einzutreten. Aber auch das ist noch nicht zu 100% klar, dass es tatsächlich zu diesem Referendum kommt. Da wird Nicola Sturgeon sehr genau schauen, wie sind die Umfragen, wird es wirklich reichen für eine Unabhängigkeit, sonst wird sie nämlich dieses zweite Unabhängigkeitsreferendum sicherlich nicht starten. Also das werden spannende Jahre sicherlich in allen Parlamenten, in London, in Edinburgh, auch in Wales und in Nordirland.
Da stehen uns vermutlich noch etliche interessante Diskussionsrunden bevor. Soweit in der Reihe das Forum heute Abend. Unsere Diskussion zum Thema Brexit und die Folgen. Mit dabei waren Stephanie Pieper aus dem ARD-Studio London, Ralf Siener aus dem Studio Brüssel und Christoph Prössl aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.